Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
So, herzlich willkommen zur dritten Folge des Mutmacher-Podcasts Scheiß auf deine Kindheit. Heute habe ich zu Gast Anja. Anja ist Stresscoach und hat sich bereit erklärt, heute über ihre Kindheit zu erzählen, was ihre größten Herausforderungen waren, wie sie das gemeistert hat und wie ihr Weg ins Erwachsenenleben sich gestaltet hat, um ein glückliches oder normales Leben zu führen, auch aufgrund ihrer Geschichte. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du da bist.
Hallo Nicole, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Gerne, ich freue mich auch.
Ja.
Anja, und dann starten wir schon mit der ersten Frage. Was war denn deine größte Herausforderung in deiner Kindheit, mit denen du so konfrontiert warst?
Also im Nachhinein betrachtet, so kann man es ja auch einfach immer nur machen, im Nachhinein das alles anschauen. Ich würde sagen, ich war immer zu still, zu introvertiert und nicht freundlich genug. Also ich bin nie so auf die Menschen zugegangen. Und wenn Menschen auf mich zugegangen sind, fand ich das immer so, oh Gott, lass mich dich doch erst mal gucken und nicht dieses Überfallmäßige eben, ja. Und also meine Herausforderung war, dass ich immer irgendwie nicht so war, wie die anderen mich gerne gehabt hätten. Sprich auch meine Eltern so, ja. Also dieses Introvertierte, ich glaube, das war eine Herausforderung auch für meine Eltern im Prinzip. Und auch für mich war es eine Herausforderung, weil ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Das heißt, ich musste schon unfassbar früh in fremde Betreuung. Und da war natürlich alles darauf ausgerichtet, zu funktionieren, weil das waren immer, also wir waren viele Kinder und da war auch gar kein Platz für Individualität. Das heißt, du musstest in die Gruppe passen, friss oder stirb. Und das hat mich sehr herausgefordert. Und man sieht auch Bilder von früher, so als richtig kleines Baby, da war ich so auch ein bisschen, gibt es ein Foto von mir, wo ich so die Zunge rausstrecke, ja? Also das war ich einfach ich. Das war auch völlig okay. Aber dann in der Masse, da hatte ich zu funktionieren. Und das war schrecklich. Ja, und das war eine Herausforderung. Ich habe also sehr früh gelernt, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und das hat sich, dieser Glaubenssatz und dieser Gedanke, der hat sich wirklich ganz schön in mein Leben reingefressen. Also ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich muss funktionieren und ich muss, später hatte ich dann das Gefühl, ich muss beweisen, dass ich ja doch liebenswert bin oder dass ich okay bin. Ja, immer diese Beweislast jetzt anzutreten, zu sagen. Und dann, das hat dazu geführt, dass ich sehr viel geleistet habe. Bis noch vor ein paar Jahren sogar. So.
Das heißt also, du hast dein Ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, hast du kompensiert durch Leistung, um die Anerkennung zu bekommen und um dazuzugehören wahrscheinlich auch, ne?
Ja,
so ein Stück
genau.
weit.
Natürlich, also das war so ein richtig großer, großer Schmerz. Auch der hat sich so fortgesetzt. Ich bin 10 Jahre alt gewesen, als meine Eltern sich haben scheiden lassen und ich musste aus meinem Zuhause, wo auch meine Großeltern gelebt haben. Meine Oma war die Beste für mich. Ich musste das verlassen mit meiner Schwester und meiner Mutter. Und ich habe mich dann erst recht nirgendwo mehr zugehörig gefühlt. Und eine damalige Schulfreundin, wenn ich mal zu Gast war, wieder in dem Ort, wo ich früher aufgewachsen bin, hat irgendwann mal zu mir gesagt, ja, man merkt ja wirklich, dass du jetzt in der Stadt wohnst und nicht mehr auf dem Dorf. Und da habe ich gedacht, warum? Ja, du bist jetzt, also die hat mich jetzt als arrogant sogar hingestellt. Und das war, wie gesagt, was weiß ich, wie alt ich war, 11, 12? Ja, und also ich habe nirgendwo dazugehört. Dort nicht mehr, in der neuen Umgebung auch wenn sich alle in meiner Schulklasse viel Mühe gegeben haben, aber ich habe mich nicht zugehörig gefühlt in dem Moment und irgendwie wurzellos auch. Das kam natürlich nicht erst, seit ich mit 10 weggezogen bin, sondern es war halt, ist natürlich früher entstanden schon. Und ja, das war schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Dieses nirgendwo mehr dazugehören. Nirgendwo mehr oder nirgendwo überhaupt dazugehören. Und so habe ich gelernt, dass ich mich so ein bisschen am besten von mir abschneide. Habe ich jetzt damals natürlich nicht so gewusst, aber heute würde ich das sagen. Ich war so ein bisschen von mir abgeschnitten und getrennt, damit ich in irgendeiner Art und Weise die ganze Scheiße überlebe. Für mich persönlich. Und das hat mir dann auch sehr schnell den Ruf von Arroganz eingebracht. Aber ich war einfach schüchtern. Also niemand hat es erkannt. Ich wirkte arrogant, aber war einfach verdammt schüchtern und eigentlich introvertiert.
Und heißt es dann auch so die Zeit in der DDR? Wie lange hast du in der DDR gelebt?
Na, ich bin bis zur Ausbildung, also während meiner Ausbildung war dann die Wende. Also ich bin, wir sind nicht irgendwie weg oder ausgewandert. Ganz im Gegenteil, meine Eltern waren ganz treue Staatsdiener. Das hat auch was mit mir gemacht. Ja, während alle um mich herum so den Bezug auch zum sogenannten Westen hatten, war ich so getrennt davon. Ich durfte kein Fernsehen gucken also kein Westfernsehen gucken und so weiter. Also das war schon. Ja, und dann kam die Wende und ich war völlig überfordert. Ich war so überfordert. Schrecklich. Ja, und dann hat es geheißen während der Ausbildung so, und ihr, all ihr Auszubildenden, ihr geht jetzt nach Frankfurt oder ihr das Verhältnis, das Arbeitsverhältnis, Ausbildungsverhältnis ist beendet. Und ich hatte Angst, ich hatte so eine Angst und ich bin natürlich nicht nach Frankfurt gegangen. Das war mir gar nicht möglich. Das hätte mich voll überfordert.
Ja, du hast ja dann in deiner Kindheit das Wort Freiheit war ja für dich nur begrenzt vorhanden. Und wenn deine Eltern sehr staatstreu waren, war natürlich auch alles so in einem festgelegten Rahmen. So musst du dich verhalten, so musst du sein, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen, die Musik darfst du hören, die Musik darfst du nicht hören. Und das ist natürlich auch, das hat natürlich auch Auswirkungen auf dein Explorationsverhalten, ne? Du konntest ja als Kind gar nicht explorieren und deine Bedürfnisse mitteilen, weil deine Bedürfnisse waren ja wahrscheinlich schon vorgefertigt. Also ich kenne das von meinen Klientinnen, die in der DDR groß geworden sind. Die haben wirklich große Schwierigkeiten. Auch heute noch mit dieser Freiheit, auch mit dieser Meinungsfreiheit, wobei sich das ja gerade schon wieder so ein bisschen verändert, ne? Aber diese Meinungsfreiheit auch wirklich zu leben und auch zu kommunizieren und drüber zu sprechen. Was denke ich wirklich? Was will ich? Was fühle ich? Was finde ich gut? Was finde ich nicht gut? Und wenn du dann noch so ein introvertiertes Kind bist, warst du wahrscheinlich auch sehr empathisch und sehr wahrnehmend, oder?
Absolut. Also ich habe ein paar Situationen, wo mir dann meine Wahrnehmung auch ausgeredet wurde. Heute würde man Gaslighting dazu sagen. Ich habe viel wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel, meine Eltern haben sich vor mir nie gestritten. Aber du kannst dir nicht vorstellen, diese unfassbare Stimmung im Raum. Das hat geknistert. Ich habe das sofort gespürt, dass irgendwas wieder war. Und das wurde mir aber ausgeredet. Und dieses Spüren, wenn jemand zum Beispiel mal nicht geredet hat, das hat mir es später auch ein bisschen schwierig gemacht, wenn ich mal in einen Raum reingekommen bin, wo Menschen einfach nur konzentriert gearbeitet hatten. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt angestellt? Also so schlimm war das dann, ne? Und dieses Spüren, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, das war damals wichtig für mich. Auch wenn es mich teilweise überfordert hat, aber heute ist es eben eine gute Ja, was ist das heute? Das ist eine Gabe im
Ja.
Prinzip. Ja, also ich spüre Sachen teilweise bevor mein Gegenüber das spürt. Und da darf ich auch heutzutage ein bisschen aufpassen. Es gab eine Zeit, wo ich das als meine Gefühle erachtet hatte. Was derjenige hat, was in sich gehabt, eine Wut oder so eine unterschwellige Aggression oder so eine Unruhe. Und es gab Momente, in denen ich das aufgenommen und als meine Gefühle und als meine Wahrnehmung aufgenommen habe und das nicht bei dem anderen lassen konnte. Heute ist das anders. Heute spüre ich, da ist was, auch wenn der andere das vielleicht noch gar nicht wahrnimmt. Und ich kann das auch ganz offen sagen, ja,
Ja.
dass ich da fühle, da ist was. Und selbst wenn der andere sagt, ach nein, ist doch nichts, dann lasse ich es aber auch okay sein. Wenn er das nicht möchte, dann ist das eben so. Ja, wenn er da nicht reinspüren will, ist das auch für mich völlig in Ordnung. Und zum Thema Wahrnehmen und solche Sachen, ein beliebter Erziehungsstil bei mir war ignorieren. Und dass dieses, wenn irgendwas gewesen ist, dann wurde ich ignoriert als Strafe. Und das hat sehr schnell funktioniert bei mir. Ich war dann ganz schnell wieder angepasst und ich kann mich an eine Szene erinnern. Da war in der Schule so eine Aufführung und ich hatte eine Rolle und hat mich gut vorbereitet. Ich konnte den Text und so weiter. Und derjenige neben mir, der hat dann voll einen Lachanfall gekriegt und ich habe auch einen Lachflash gekriegt. Ich bin da voll drauf eingestiegen. Ich konnte gar nichts mehr. Ich konnte keinen Text mehr. Ich stand da vorne, habe gekichert, keine Ahnung. Das war, als meine Eltern noch verheiratet waren. So, und der Nachhauseweg, der verlief schweigend. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Also diese Art und Weise hat auch dazu geführt, dass ich ganz oft im späteren Leben versucht habe, so nicht eine Art Klassenclown zu spielen, sondern aber immer, wenn irgendwas war, das aufzulösen. Ich musste das auflösen, weil es für mich unerträglich war, wenn irgendwas im Raum stand. Ja, ich habe dann immer alles dafür gegeben, dass die Stimmung besser wurde oder so. Ja.
Ja, das ist ganz spannend, wenn man in den Raum reingeht und spürt die ganzen Stimmungen und fühlt sich dafür verantwortlich, auch alles
Ja.
um sich herum zu regulieren,
Hm,
dann darf
genau.
man ja lernen, auch sich abzugrenzen. Das ist ja
Ja.
das Schwerste, von allem, sich wirklich abzugrenzen. Was ist mein Gefühl? Was gehört zu dir? Es dort stehen zu lassen. Sag mal, Anja, wie hast denn du das gelernt?
Also da muss ich sagen, das ist immer noch eine Aufgabe für mich. Das habe ich noch nicht vollumfänglich für mich integrieren können. Aber ich kann sagen, ich habe ja 2022 bei Jakob Drachenberg eine Ausbildung zum Stresscoach gemacht. Und da haben wir ja auch ganz viele verschiedene Tools gelernt. Und da geht es zum Beispiel auch um Abgrenzen, ja, eben nicht dieses People-Pleasing zu machen. Und das ist ja bei mir ganz stark gewesen. Ich muss sagen, es kommt drauf an, wenn ich jetzt mittlerweile im Raum bin mit Menschen, die ich entweder nicht kenne oder die nicht zu meiner Familie gehören, dann passt das, dann geht das, dann fühle ich mich nicht dafür verantwortlich, dass ich das regulieren muss. Wo ich noch lernen darf, ist, den Diskomfort auszuhalten, wenn es einem Menschen oder meinen Kindern speziell gesagt nicht gut geht. Das auszuhalten und nicht gleich in die Bresche zu springen. Meine Kinder sind erwachsen und haben ja auch das Recht darauf, ihre eigenen Erfahrungen machen zu dürfen. Und da fällt es mir noch schwer. Und ansonsten ist das, also außerhalb meiner Familie oder speziell meinen Kindern, ist das okay? Kann ich das? Eben, das habe ich gelernt auch, zum einen, wie gesagt, durch die Ausbildung. Und ich habe ja nicht nur diese Ausbildung, das war praktisch nur so der Einstieg, wobei ich sagen muss, ich habe mich schon immer, immer, immer für Psyche, Psychosomatik und so weiter interessiert. Ich bin, als ich 18 wurde, habe ich eine chronische Krankheit bekommen und ich wollte wissen, wo das herkommt. Und deswegen habe ich mich damit befasst, wo kommt sowas her, wenn der Körper spricht. Und nach der Ausbildung. Nee, Quatsch. Vor der Ausbildung zum Stresscoach habe ich mich schon mit dem inneren Kind befasst. Da habe ich eingängige oder einschlägige Literatur mir besorgt und habe das gelesen und so weiter. Das fand ich total spannend. Dann kam die Ausbildung zum Stresscoach und das geht ja jetzt auch weiter. Jetzt geht es um Nervensystemregulation und um transgenerationale Weitergabe. Also auch, dass ja, die Kindheit ist, wie sie ist oder die Kindheit war, wie sie war, aber manche Wunden haben wir eben von noch den Vorfahren, von der Oma oder so, die tragen wir in uns. Und dieses spannende Feld ist riesengroß, das weißt du ja selber auch.
Ja.
Das ist so ein großes, spannendes Feld und da wird mein Fass wird nie voll. Und was ich halt auch schön finde, ich mache dieses nicht, um dieses noch mehr Wissen mir anzueignen, mache ich nicht, weil ich denke, ich bin jetzt noch nicht gut genug, sondern einfach, weil es mich so unfassbar interessiert und weil ich immer alles auch verstehen will. Und ich glaube, das Verstehen ist auch so der Schlüssel zum Heilen. So ist meine Wahrnehmung zumindest. Also vielleicht können wir nicht alles vollumfänglich verstehen, aber wenn das alles so unbewusst abläuft, ich glaube, dann wird es schwierig.
Ja,
Und
da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt so viele Methoden und Werkzeuge, wo der Kopf nicht mitgenommen wird.
ja,
Und ich habe die
genau.
Erfahrung gemacht, dass das weniger heilsam ist. Also es kann heilsam sein, ne? Aber es ist halt weniger heilsam, als wenn du wirklich Körper, Geist und Seele im Einklang hast. Das heißt, nur im Kopf verstehen, im Körper empfinden und wahrnehmen und auch ein gutes Gefühl dabei zu haben, egal was es nachher für ein Thema war, ne? Aber der
Ja.
Kopf muss wirklich, der Kopf muss mit. Ich sag, du kannst alles machen, aber nimm dein Hirn mit.
Bitte.
Das Hirn ist schon sehr, sehr wichtig. Gerade auch, weil es so viele Kopfmenschen da draußen gibt, die sich einfach von ihren Emotionen und Körperempfindungen abgespalten haben,
Ja.
von den eigenen, ne? Und das ist
Ja,
auch das,
ganz
worüber ich
genau.
mit dir nochmal sprechen will. Es heißt ja nicht, wenn du jetzt in den Raum reinkommst und die Stimmungen von anderen wahrnimmst, dass du dich wirklich wahrnimmst. Und da sind wir wieder beim Thema Grenzen, wo ich nochmal zurück will, weil du musst dich selber spüren, um überhaupt erstmal Grenzen setzen zu können. Und
Ja.
hast du für unsere Hörer vielleicht eine Methode, die du anwendest, um dich wirklich, wenn du jetzt in den Raum reinkommst oder damals, du hast ja gesagt, du hattest dieses Thema, du hast es nicht mehr, gibt es für dich eine Methode, wo du sagst, ah, okay, jetzt komme ich in diesen Raum rein, ich nehme die ganzen Emotionen, Gefühle der anderen Menschen wahr. Und gibt es für dich was, wo du sagst, ah, jetzt mit dieser Methode komme ich wieder bei mir an?
Also, ich glaube, eine Methode kann ich dir gar nicht nennen, weil es immer so ein Weg ist. Also, es gibt dann, ich gehe einen Weg und dann kommt der Zeitpunkt, wo es integriert ist. Und was ich aktuell ganz oft mache, ist überhaupt auch auf der körperlichen Ebene mein Nervensystem zu regulieren. Ich mache Vagusnervübungen. Das ist so, so hilfreich. Oder einfach eben auch, um bei mir anzukommen, zum Beispiel, ich mach total gerne gerade diese Herzatmung. Also durch mein Herz atmen, einatmen und ausatmen. Und das finde ich im Moment so richtig, richtig schön. Und wenn ich zum Beispiel spüren würde, ich komme in einen Raum rein, wo ich nicht bei mir sein kann, aus irgendwelchen Gründen, dass es wieder so mich zurückgeworfen hat, in Anführungszeichen. Ich denke, dann würde ich hergehen, den Raum verlassen und also mich separieren, wenn es die Toilette ist, ist ja ganz egal. Einfach nochmal ganz, ganz tief in meinen Bauch atmen, also überhaupt diese Bauch rein, Brust raus, Scheiße, das ist ja wirklich Blödsinn, ja. Also der Bauch muss frei sein. Also das heißt, ich würde in meinen Bauch atmen. Ich arbeite auch für mich persönlich gerne mit ätherischen Ölen. Da gibt es so zwei, drei, die ich immer bei mir habe, um mich jeweilig zu, naja, zurückzuholen, zu mir teilweise. Ja, also die Atmung holt mich zurück, dann einfach Öle holen mich zurück. Und auch nochmal, dass ich mir sage, Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen salopp, ja, dass ich mir sage, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Also dieses, das geht dich alles nichts an. Das geht dich nichts an. Und am Anfang fand ich es, oder eine Zeit lang war ich ja immer auch die Retterin. Ich habe auch Beziehungen geführt, ja, wo ich Menschen retten wollte und über Jahre retten wollte, was ja gar nicht ging. Und ich mache mir heute immer wieder bewusst, dass jeder das Recht auf seine eigenen Gefühle hat, auf seine eigenen Erfahrungen und dass es mich einfach nichts angeht, das für die Menschen in Angriff zu nehmen und schon gar nicht ungefragt. Also mir das immer wieder bewusst zu machen, das geht dich gerade nichts an. Und deswegen dieses Ratschläge erteilen liegt mir wirklich absolut fern. Weil ich, und schon gar nicht, also ungefragt, das mag ich überhaupt nicht. Ich mag das nicht geben und ich mag es aber auch nicht bekommen. Und das sage ich dann mittlerweile auch sehr, sehr deutlich. Ja, wenn ich nicht um Hilfe gebeten habe, dann, ja, möchte ich sie nicht haben. Ja.
Ja, das machen viele Menschen ungefragt Ratschläge erteilen. Das
Ja,
ist dann auch immer
absolut.
wieder so ein Punkt, der triggert, ne?
Ja.
Und das ist dann immer wieder so ein Punkt, der triggert und der dann auch, ich finde, das macht bei mir dann so ein Punkt, wo ich einfach pissig werde.
Ja, mit Recht,
Ich
ne?
werd dann einfach pissig. Und warum? Weil ich mich mitteilen möchte, ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte gehört werden, gesehen werden. Und dann kommt jemand und sagt mir, wie ich es anders oder besser machen soll. Aber darum ging es ja gar nicht. Es ging ja um die
Richtig.
Kommunikation.
Ganz
Und das
genau.
finde ich so ein bisschen, und was ich aber festgestellt habe, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, die meisten Menschen im Außen können es gar nicht aushalten, wenn es jemandem schlecht geht und versuchen dann, mich zu regulieren, wenn es mir mal schlecht geht. Ich habe ja auch Phasen, wo es mir nicht gut geht, versuchen dann, mich zu regulieren, damit sie wieder reguliert sind.
Ganz genau. Ja, aber das ist das Thema, ne? Wenn vielleicht haben die auch so eine ähnliche Vergangenheit wie ich oder wie viele andere. Ich bin ja kein Einzelfall. Ich bin ja überhaupt kein Einzelfall, dass ich dafür verantwortlich war, ob es meinem Umfeld in der Familie gut geht. Ich sage nur Parentifizierung. Ich war sehr früh verantwortlich. Und das führen die fort, unbewusst, weil sie sich darüber noch nicht klar sind, was da eigentlich gerade abläuft. Und ja, es ist echt eine Herausforderung, diesen Diskomfort aushalten zu können, wenn es meinem Umfeld schlecht geht. Das ist wirklich so. Aber wie du schon sagst, da habe ich auch in den letzten Monaten massiv, auch wenn die Jahre davor den Weg dorthin geformt haben, massiv viel gelernt. Dieses gesehen werden wollen. Einfach dieses wahrgenommen werden wollen, ohne gleich einen Ratschlag zu bekommen. Und das finde ich so schön. Wir suchen uns ja auch immer so die passenden Partner aus. Ja, mit meinem Mann, der ist so lösungsorientiert und ich bin eher so ein Gefühlsmensch, mein Mann ist so ein Kopfmensch. Und wenn ich manchmal so Sachen erzählt habe, dann hat er schon im Kopf gerattert, wie er mich jetzt unterstützen kann und wie wir das Thema lösen können. Und das war auch echt ein Weg. Ich glaube, wir sind ziemlich gut dabei, dass ich ihm sage, Schatz, ich will einfach nur, dass du mich hörst, dass du mich siehst. Ich will keine Lösung von dir, ich will einfach nur wahrgenommen werden. Das ist auch für ihn eine Herausforderung, weil er auch aus seiner Geschichte heraus immer eine Lösung parat haben will. Und ja, aber
Ja,
wir.
Männer wollen generell immer eine Lösung herbeiführen. Das liegt ihnen in den
Ja.
Genen, ne? Ist auch für
Ja.
uns Frauen eine Herausforderung, ist auch einfach dann stehen zu lassen und es nicht an sich herankommen zu lassen, wenn er dann doch mal eine Lösung präsentiert und dann zu sagen, danke, Schatz, für die Lösung. Ich wollte nur gehört werden.
Genau. Aber weißt du, was ich total schön fand, was du vorhin so gesagt hast mit diesem, dass du dann eben auch einfach stinkig wirst, wenn jemand dir einen Ratschlag erteilt. Das hat ja auch was mit Grenzen zu tun, dass man dann eben sagt, du, das ist, Entschuldigung, das ist mein Tanzbereich und nicht deiner. Geh raus. Und das sagen aber auch die wenigsten. Wie viele Leute latschen unbewusst in den Tanzbereich von anderen Menschen rein? Oder wie viele Menschen lassen andere einfach in den eigenen Tanzbereich reinlatschen, ohne dass es kommuniziert wird? Die haben dann zwar ein schlechtes Gefühl, aber die meisten trauen sich dann nicht, irgendwas zu sagen, weil das könnte ja was mit der Beziehung machen. Und ne, das ist eben dieses Nee. Und das, auch aus diesem Coaching-System nochmal heraus oder aus dem Stress-Coaching-Teil nochmal heraus. Es gibt ja viele, die einfach nur gesehen werden wollen, das aber nicht kommunizieren können, vielleicht weil sie es noch nicht wissen oder sich nicht trauen. Und dann gibt es eine Mini-Kleinigkeit und dann explodiert die ganze, ich glaube, ich bin sehr fäkalsprachig unterwegs,
Macht
Entschuldigung.
nichts. Heißt, der Podcast
Aber
heißt
der
Scheiß auf
Podcast
deine
heißt ja,
Kindheit. Man darf
genau.
das.
Man darf das. Also dann gibt es sozusagen eine mini kleine Kleinigkeit, dann explodiert die ganze Scheiße an, und da darf man auch lernen, das ein bisschen rechtzeitiger bei sich wahrzunehmen. Ich habe jetzt gerade ein Thema und ich spreche das aus, bevor es in mir hochkocht und an völlig, na, meistens unangebrachter Stelle explodiert und da, wo nur noch ein Scherbenhaufen hinterlassen wird.
Das war ja bei dir wahrscheinlich auch so, weil du deine Bedürfnisse ja nie kommunizieren konntest, weil sie auch nicht wahrgenommen wurden. Oder wenn du dann mal so warst, wie du warst, dann bist du mit Ignoranz gestraft worden. Kennst du das? Also das, was du jetzt gerade erzählt hast, kennst du das aus eigener Erfahrung?
Absolut.
Ja.
Absolut. Also ich manchmal passiert es mir auch heute noch, wobei ich heute schon bewusster bin, aber dieses Thema, das kann doch nicht wahr sein. Ich mache und tue. Ich mache hier alles. Ich bin für alles alleine verantwortlich. Und ich rödel hier rum. Ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Und niemand sieht das. Niemand sieht das. Und dann kommt eine Situation, wo dann alles explodiert. Heutzutage kann ich ja hergehen und sagen, du, wie es gerade läuft, das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass wir die Verantwortung teilen. Ja, dass wir das gerecht untereinander aufteilen. Ich möchte auch so der Mental Load, der ist ja für ganz viele Frauen so unfassbar hoch, wobei ich auch gerne sagen möchte an der Stelle, dass viele Frauen das aus Gewohnheit übernehmen. Vielleicht aber auch, weil sie gar nicht so zufrieden sind, wie der Partner das macht. Also die lassen auch dem Partner den Raum nicht zu sagen, ja, ich mache das jetzt auf meine Weise. Und die Frauen, die grätschen dann immer rein und die Männer machen es dann falsch. Und am Ende des Tages stehen die Frauen doch wieder mit dem ganzen Mist alleine da. Weil irgendwann sagt der Mann sich ja, wenn ich es eh nicht richtig machen kann, dann lasse ich es halt.
Ja, es
Ja.
liegt aber auch, glaube ich, immer ein Stück weit an der Prägung, ne? Also das, was
Absolut.
wie, so wie du geprägt wurdest in der Kindheit, so führst du es ja einfach weiter.
Ja.
Und erst wenn es knallt, also ich sage immer, erst wenn der Thor mit dem Hammer kommt und dir ordentlich eins über die Rübe zieht,
Okay.
dann wirst du es raffen und verstehen, dass irgendwas falsch läuft, ne? Und sag mal, nochmal zurück zu deiner Kindheit zu kommen. Als du dann, als du ja so deine Kindheit hinter dir hattest oder während deiner Kindheit, ich weiß es jetzt nicht genau, aber gab es so einen bestimmten Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, bei uns zu Hause läuft es aber anders wie bei anderen. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch in der DDR-Zeit war, weil da lief es ja überall so wahrscheinlich oder in manchen Haushalten oder in manchen Familien nicht. Aber gab es so den einen Moment, wo du gesagt hast, also bei mir ist irgendwas schiefgelaufen?
Ich glaube, darüber bin ich mir schon relativ früh so als Teenager bewusst geworden. Es war ja dann so, dass nach der Scheidung meiner Eltern bin ich dann mit meiner Schwester und meiner Mutter, haben wir dann in so einem, also von einem Haus in so einem, ja, Wohnsilo, hätte ich jetzt fast gesagt, aber so war es ja. Und ich war sowieso Schlüsselkind und ja, war viel auf mich alleine gestellt. Also ich habe zum Beispiel in der Anfangsphase, ich bin ja mitten im Schuljahr in eine andere Klasse gekommen und ich habe so gelitten, zum einen, weil ich meine Oma verloren habe für mich erstmal und zum anderen alles neu und diese Unterstützung hat mir da gefehlt auf jeden Fall. Und ich habe das keine Ahnung, wie oft oder wie lange ich da jeden Morgen geweint habe. Einfach nur geweint, weil ich so traurig war, weil ich wirklich traurig war. Und das hat aber, glaube ich, niemanden interessiert. Und ich habe irgendwann angefangen, ich kann dir nicht sagen, wie alt ich war, aber es war unter 20. Habe ich dann auch oft mit meiner Mutter versucht, ein Gespräch zu führen. Das ist irgendwie, ne, also wir hatten viele Konflikte dann zu einer bestimmten Zeit, wo ich dann nicht mehr dieses Anpassungsding wollte. Da war ich dann doch rebellisch. Ich möchte nicht sagen, dass ich eine Pubertät hatte, aber irgendwie so zwischen 18 oder 17 und 20 war ich dann auch, hatte ich dann auch die Nase voll. Und wenn ich dann so das Gespräch gesucht habe, da ist mir dann, also, wie soll ich sagen? Sie war dann sehr verletzt, meine Mutter, und hat dann immer den salbungsvollen Satz gesagt, das könnt ihr später bei euren Kindern alles besser machen. Also dieses, auch dieses gesehen werden, dieses wahrgenommen werden in dem, wie es mir jetzt gerade geht, das hat in dem Moment überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich glaube schon, dass das in der DDR sehr weit verbreitet war, dass die Mütter eben auch gearbeitet haben, Vollzeit gearbeitet haben und dass die Kinder sich mehr oder weniger selbst überlassen waren. Meine Mutter hatte dann noch ein Studium angefangen, also die war wirklich sehr wenig präsent. Und dass meine Mutter überfordert und gestresst war und sehr leicht reizbar, ja, das habe ich gesehen. Ich hatte eine Schulfreundin, deren Mutter nicht, oder ich glaube, die hatte nur so Teilzeit gearbeitet. Da war das ganz anders. Das habe ich dann gesehen, dass es auch irgendwie anders geht. Oder es war auch oft so, dass wenn Publikum da war, also wenn Gäste da waren, da war alles total easy und meine Mutter war zugewandt und war freundlich zu mir. Und anfangs habe ich dann immer so gedacht, juhu! Aber dann waren die Gäste weg. Dann war es wieder anders, ne? Also, was ich jetzt heute nochmal klarstellen will, wir hatten echt unsere Themen und es ist auch vielleicht heute immer mal spannend und interessant. Sie hat aber auch ihre eigene Geschichte. Sie ist auch sehr, sehr lieblos aufgewachsen, sogar mit körperlicher Gewalt. Und sie konnte es nicht anders. Und das sage ich und sage trotzdem auch zu mir, ja, und ich hätte es trotzdem gerne besser und anders gehabt, zugewandter. Ich hätte es trotzdem gerne schöner gehabt. Und da hat mir eben auch ich habe ja auch bei dir schon systemische Aufstellungen gemacht. Und das hat mir schon geholfen. Das hat mir wirklich geholfen zu sehen, ja, sie konnte nicht anders, aber trotzdem hat es mit mir was gemacht. Ja, das zu
Ja,
sehen.
und was ich auch oft und was ich nicht oft genug sagen kann, ist, viele, viele Menschen, die nehmen ihre Eltern in Schutz, ne? Natürlich haben die ihre eigene Geschichte gehabt und es ist ja auch eine transgenerationale Weitergabe, ne? So wie sie wie sie in ihrem Elternhaus groß geworden sind oder die Geschichte, die Erfahrung, die Prägung. Das ist richtig. Und dieses Wort und ist so wichtig. Und du hast nicht bekommen, was du gebraucht hast. Das heißt, in dem Moment achtest du das Schicksal deiner Eltern, deiner Mutter, deines Vaters und dein eigenes. Weil wenn ich nur bei meinen Eltern bin und das so abschmäler, ne, dann wenn ich das sage, ja, dann die konnten nicht anders, dann sehe ich mich aber nicht mehr. Und deswegen ist dieses und so wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Meine Eltern konnten nicht, weil sie ihre eigene Geschichte haben und ich habe nicht bekommen, was ich gebraucht habe. Es macht
Ja,
unwahrscheinlich viel aus.
ich hab das aber ganz unbewusst sozusagen wiederholt, weil dieses stell dich nicht so an. So bin ich aufgewachsen, stell dich nicht so an. Und das habe ich dann auch mit mir selber gemacht, stell dich nicht so an. Nur die Harten kommen in den Garten. Ohne Fleiß kein Preis. Ich meine, ohne Fleiß kein Preis, ja, das stimmt ja in gewisser Weise, aber ne, diese Härte dann mir selbst gegenüber, die durfte dann so nach und nach auch gehen, auch wenn sie jetzt heutzutage manchmal zurückkommt. Und deswegen. Das, was du gesagt hast, dieses und du hast auch dieses sowohl als auch. das klingt auch in meinen Ohren nach von dir. Ja, das ist auch immer so wertvoll gewesen. Es muss nicht entweder oder sein, sondern eben sowohl als auch. Es gibt beides. Ja.
Ja, es gibt beides. Und die Herausforderung ist ja auch immer, sich zu erlauben, alles zu fühlen. Ne? Die Menschen glauben ja immer, ich darf nur traurig sein oder glücklich. Und beide Gefühle wirklich nebeneinander stehen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt bin ich traurig und das macht mich aber gerade glücklich. Ja, also da auch das sowohl als auch. Es ist unwahrscheinlich heilsam, sich zu erlauben, alle Gefühle zu fühlen und die da sein zu lassen. Aber der Weg dorthin, da sind wir uns wahrscheinlich beide einig, auch aufgrund unserer Geschichte, das ist natürlich nicht leicht. Ne? Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen.
Nein.
Und sag mal, Anja, deine Kindheit, die hat sich ja dann auf dein Leben als Erwachsene ausgewirkt. Wie hat sich das denn emotional, mental oder in deinen Beziehungen ausgewirkt, wenn du deine Bedürfnisse zurückstellen musstest, wenn du gesagt bekommen hast, stell dich nicht so an, also wenn alles, das, was dich betrifft, eigentlich nicht wichtig war, wie hat sich das denn ausgewirkt in deinem Erwachsenenalter?
Fakt ist, ich habe es gar nicht, anfangs gar nicht gemerkt, dass ich, also Bedürfnisse, was ist das bitteschön? So. Weißt du, das ist so, ich bin halt nicht wichtig. Also es ist immer wichtig, dass es meinem Umfeld gut geht, aber was hat es denn, wie denn ich? Das hat viele, viele Jahre gebraucht, wo ich, oder es war viele, viele Jahre so, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe, dass ich selber auch Bedürfnisse habe. Und somit ist es passiert, dass ich darüber weggegangen bin, also unbewusst eigentlich. Und ich kenne ein Beispiel. Als meine Kinder sehr klein waren, habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr gestresst und überfordert bin. Und aus heutiger Sicht würde ich sogar sagen, dass ich nach der Geburt meiner Tochter auch in so eine Depression gefallen bin. Aber ich habe das nie abklären lassen oder so. Ich habe halt immer weitergemacht. Ich habe weitergemacht, weitergemacht. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht so mit mir, aber ich habe einfach weitergemacht. Und es gab eine Situation, wo ich dann zu meiner Ärztin gesagt, als ich dann zu meiner Ärztin gesagt habe, oh, ich bin gestresst und ich brauche eine Kur. Da habe ich mich dann zumindest so weit, ne? Ich möchte eine Kur beantragen. Und die Ärztin hat mir die ganzen Unterlagen mitgegeben. Und ich war so überfordert, dass ich die nicht ausgefüllt habe. Und ich habe mir auch gesagt, ja, andere Mütter gehen, also ich war lange für meine Kinder zu Hause, 6 Jahre insgesamt, weil ich das nicht wollte, wie ich es hatte. Also ich war nicht arbeiten, während die Kinder klein waren. Und da habe ich dann so irgendwann zu mir gesagt, das steht mir nicht zu. Andere gehen arbeiten und stell dich nicht so an, haben wir es wieder, ne? Und ich habe diese Kur nie beantragt, obwohl sie mir wahrscheinlich gut getan hätte. Und ja, ich habe dann, als meine Kinder 8 und 11 waren, habe ich mich von dem Vater meiner Kinder getrennt und bin sofort in eine andere Beziehung reingegangen, ohne das überhaupt zu verarbeiten, was da passiert ist. Ich bin dann in eine Beziehung reingegangen zu einem Menschen, der eine massive Suchtproblematik hatte und den wollte ich retten. Also das war ganz klar, für mich lässt er das, für mich hört er auf. Das war natürlich nicht so. Also das war auch ein, ja, ich habe alles gegeben, ja. Also ich habe da wirklich alles reingegeben, auf der finanziellen Ebene, auf der mentalen Ebene. Ich habe nur gegeben und war prinzipiell völlig unsichtbar. Und es hat nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Natürlich nicht. Was juckt es denn jemanden, der eine Sucht hat, ob ich da meine ganzen Ersparnisse hergegeben habe für, lass mich, keine Ahnung, irgendwas halt, ne? Das ist ja nicht.
Ja, das ist auch spannend. Viele Menschen, die in der Kindheit nicht gesehen wurden, die nicht geliebt wurden, ne, die die Geborgenheit, die Sicherheit nicht bekommen haben, die suchen sich dann ein Objekt.
Mm.
Und ich sage es auch bewusst, die suchen sich wirklich ein Objekt und glauben dann tatsächlich, von dieser Person bekomme ich das, was ich als Kind nicht bekommen habe. Suchen sich aber unbewusst einen Menschen, der genau stellvertretend für die Eltern steht und dass der Kopf weiß, von dieser Person werde ich das nie bekommen. Aber das Unterbewusstsein, das innere Kind, das glaubt, irgendwann wird er mich lieben und dann bekomme ich die Anerkennung und dann bekomme ich das endlich, endlich, was ich viele, viele Jahre nicht bekommen habe.
Mein Kopf wusste es nicht. Kleiner Spoiler.
Deiner wusste es
Nicht mal mein
nicht.
Kopf wusste das.
Spannend.
Also mein Umfeld hat, was macht die Frau? Also jeder hat es gesehen, ne?
Ja.
Aber war mir ja egal.
Ja, in dem
Ja.
Moment nimmst du nichts wahr, ne?
Nein.
Sag mal, gab es so in deinem Leben dann einen Schlüsselmoment, wo du entschieden hast, so, Feierabend, jetzt nehme ich mein Leben hier mal selbst in die Hand. Ich habe keinen Bock mehr, alles zu machen, was andere von mir erwarten. Es gibt auch noch ein Ich und jetzt bin ich mal dran.
Ja, ich hatte ja dann 2015 Überraschung ein Burnout. Und zwar so, dass ich nicht krankgeschrieben war, sondern immer nur schön noch funktioniert habe. Außer wenn dann die Haustür zuging, dann musste ich weinen und konnte gar nichts mehr. Also nach dem Burnout hat sich auch nichts geändert. Das war, ich habe schön genauso weitergemacht wie vorher. Und ja, dann noch mal weitere 4 Jahre später, dann kam dann immer häufiger so eine Wut in mir hoch, ja, wo ich sagte, so eine Scheiße, ich schmeiß jetzt alles hin. Ich könnte jetzt sagen, ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin, aber ne, aber ich habe gedacht, fuck, das kann doch nicht wahr sein. Es ist ja so, da kam dann so eine Wut in mir, ne, also so ein Ärger, so eine Wut, und irgendwie habe ich dann auch verstanden oder gesehen, das wird nichts. Es ist, so geht es nicht weiter. Und da gab es dann so einen Moment, ich wollte meinen Job hinschmeißen, und weil ja mein Chef keine Wertschätzung, dies, das, ja, und da habe ich dann durch reinen Zufall, die es natürlich nicht gibt, habe ich dann das Seminar von Jakob Drachenberg gesehen. Das nannte sich Stress dich richtig. Dachte ich, ach, das klingt aber interessant. Und dann bin ich zu einem Seminar hingefahren nach Berlin, 3 Tage, und das hat mir so die Augen geöffnet. Das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich dann mal verstanden habe, dass es in den allerseltensten Fällen der Chef, der Nachbar, der Partner, die Kinder, keine Ahnung wer ist, die uns das Leben schwer machen, sondern das will uns einfach alles irgendwas sagen. Alles will uns irgendwas sagen. Also dieses Seminar war so nochmal so ein Augenöffner. Und dann habe ich angefangen, mein Leben zu verändern. Dann habe ich mich getrennt von dem Mann mit Suchterkrankung, und dann ging die Reise weiter. Also wie gesagt, ich habe ja schon sehr, sehr früh angefangen, mich mit solchen Themen zu befassen. Ich war da nicht so ganz unbewusst, aber es ist, wie es ist. Bücher lesen und solche, und also Bücher lesen und sich Wissen aneignen reicht ja nicht. Ne? Es geht um die Umsetzung. Wie kann man denn das auch anwenden, was ich da alles lese? Oder ne, ein Buch kaufen und dann im Regal verstauben lassen, nützt ja auch nichts. Also es ging darum, das Ganze jetzt so in mein Leben reinzubringen. Und diese Wut hat mir geholfen. Diese, verdammt, jetzt bin ich auch mal dran. Jetzt komme ich. Und am Anfang hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Weil,
Ja.
ja, also das gab dann noch den Moment, da ging es einem Familienmitglied nicht besonders gut, und dann habe ich gesagt, das kann ich, wie kann es denn jetzt mir bitte besser gehen und gut gehen, während es einem Familienmitglied schlecht geht? Das darf ich mir nicht erlauben. Das geht nicht. Und da würde ich jetzt auch wieder dein sowohl als auch einführen. Doch, oder erst recht sogar, weil wenn ich dann auch wieder mich davon abhalten lasse, die Energie ist ja eh im Raum. Das heißt also, dass das Familienmitglied quasi sich vielleicht auch noch schuldig gefühlt hätte, dass es Ne? Also das ist ja immer alles auch präsent im Raum. So, und das war eine große Challenge, ehrlicherweise. Aber um deine Frage zu beantworten, die Wut hat mir geholfen.
Ja, Wut ist
Jetzt.
unwahrscheinlich transformierend.
Ja.
Und viele, viele Menschen verbieten sich leider, wütend zu sein.
Dürften sie ja nicht, ne?
Nein.
Kein, das ist ja verboten gewesen. Also
Nee.
so auszuflippen und die Wut mal da sein zu lassen und halten, dass die gehalten wird, das gibt es ja gar nicht. Vielleicht heute bei den Kindern, dass die Mütter bewusster sind und das funktioniert. Ich glaube ja, da
Ja.
ist schon viel passiert, aber so in meiner Generation, das war ja nicht erlaubt. Und Wut ist immer schlecht gewesen. Dabei stimmt das nicht. Ist nicht
Stimmt
wahr.
gar nicht, stimmt überhaupt nicht. Ich fand es auch so spannend, jetzt in der Ausbildung zur systemischen Aufstellungsleitung ist ja Wut auch ein großes Thema, weil wenn du selber die Wut halt nicht zulassen kannst, wie sollst du dann mit der Wut von Menschen umgehen, wenn die sich dann plötzlich in der Aufstellung zeigt? Und dann habe
Ja.
ich mit meinen Teilnehmerinnen eine Wutübung gemacht. Das war unglaublich, wie schwer es fällt, Wut rauszulassen. Also wirklich, wirklich wahr, ne? Und ich habe viele Jahre auch keine Wut gespürt. Und als ich dann das erste Mal Wut gespürt habe, weil ich dachte immer, Wut ist zerstörerisch. Na, wenn du die Erfahrung in der Kindheit gemacht hast, dass Wut und Aggression etwas zerstört, erlaubst du es dir natürlich nicht mehr zu spüren. Und in meiner Ausbildung damals habe ich Wut das erste Mal gespürt und dann habe ich jedem erzählt, ich bin wütend. Ich bin wütend. Und das Geile ist ja, du musst es ja gar nicht ausagieren, sondern es reicht ja, wenn du es fühlst und sagst, ich bin wütend. Und das kann so heilsam sein, weil Wut ist wie ein Motor, der dich einfach antreibt. Ja, gell?
Unterschreibe ich sofort. Ja,
Ja.
absolut. Also, wie du es auch sagst, ja, es muss ja niemand so in der Wut festhängen und feststecken bleiben. Aber das hilft ja schon mal unglaublich, dass man es einfach aussprechen darf.
Ja.
Und dass man es sich selbst erlaubt. Verdammt, ich bin wütend.
Ja.
Weißt du, was mir gerade in den Kopf kommt? Die Szene aus Pretty Woman, wo Richard Gere sagt: Ich bin wütend. Für diesen Satz hat meine Therapeutin keine Ahnung, wie viel Dollar verlangt. Ja, aber so
Ja,
ist es einfach.
genau. Ja, aber so ist es, ne? Sich das
Ja.
überhaupt einzugestehen und auch die Wut im Körper zu empfinden, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Sag mal, wie gehst denn du so mit Rückschlägen um, wenn alte Muster wieder hochkommen?
Das ist eine wirklich spannende Frage, denn das ist mir im letzten Jahr passiert. Da bin ich so zurückgeworfen worden, würde ich jetzt sagen, aber es hat ja niemand gemacht. Also das Thema war, ich habe mich ja nebenberuflich selbstständig gemacht und ich dachte mir so, ja, natürlich. Stress hat jeder, jeder will Stress loswerden und es gibt so viele stressbedingte Krankheiten. Das geil, ich kann Menschen helfen, damit umzugehen. So, was ich damals völlig unterschätzt habe, war die Thematik, ja, die Kunden darf ich ja auch erstmal gewinnen. Man darf ja erstmal rausgehen, sichtbar, sich öffnen und eben auch in Social Media präsent sein. Und die sogenannten Erfolge kamen nicht so schnell, wie ich das gerne gehabt hätte. Und im Jahr 2024 war es dann sogar so, dass ich keine Kundinnen gewonnen habe. Ich hatte 2023 Kunden gewonnen und 2024 war ganz merkwürdig irgendwie. Und ich wurde sozusagen zurückgeworfen in die Thematik. Ich bin nicht relevant, ich bin nicht wichtig, keiner sieht mich. Und quasi so eine Art Reinszenierung. Also das war so ein richtiger Rückschlag. Ja, da habe ich gedacht, fuck. Also das war ein Spiegel prinzipiell nur, aber ich habe das in dem Moment nicht gesehen. Und ich habe dann angefangen, immer mehr reinzugeben, mich immer mehr anzustrengen, weil das kannte ich ja. Na, mich anstrengen für etwas. Anstatt im Vertrauen zu bleiben, dass es so kommt, wie es das wird schon. Und diese Anstrengung hat dazu geführt, dass ich fast wieder ausgebrannt wäre. Und das habe ich dann erkannt. Und ich habe mir gesagt, jetzt nehme ich mich raus. Jetzt kümmere ich mich noch um dieses eine Thema. Das darf ich ja bei mir erstmal heilen, bevor ich andere Menschen in dem Thema unterstützen kann. Ich habe mich rausgenommen, habe gesagt, ich schränke meine Social Media Präsenz ein. Ich mache jetzt Monate, in denen ich mich rausnehme und mich mit mir befasse, ganz ernsthaft. Und um dann wieder in neuer Energie zu starten, weil meine Energie war unten. Und wenn die Energie nicht da ist, wie kann ich denn anderen Menschen helfen? Das
Ja.
funktioniert, das geht nicht. Und das habe ich gesehen und habe mich dann zurückgenommen. Das fiel mir nicht so leicht, weil ich wollte ja auch was erreichen. Ich will ja Menschen dabei begleiten, aus dieser Stressfalle rauszusteigen, ja, aus diesem, ich muss mich anpassen, ich muss perfekt sein, ich muss alles kontrollieren und so weiter. Es gibt ja so viele Sachen, die Stress machen, ohne dass man es vorher sieht, dass das ein Stressauslöser ist. Ja, und das wollte ich unbedingt transportieren. Und ja, wie gehe ich also mit Rückschlägen um? Ich glaube, ich gehe so damit um, ich mache es mir bewusst, was jetzt gerade passiert. Es klappt nicht immer sofort, ja. Manchmal ist es auch ein Weg dorthin. Und dann fange ich an, bei mir zu schauen. Was will mir das jetzt alles sagen? Das frage ich mich. Worum
Das
geht es
heißt,
hier
du gehst
gerade?
auch in so eine Beobachterposition.
Ja.
Ja, ich glaube,
Ich
das
gehe in
ist
eine
auch noch mal ganz
Beobachterposition.
wichtig, ne?
Ich gehe in die Beobachtung. Ich beobachte das, was mir so draußen gezeigt wird. Das ist ja prinzipiell ein Spiegel von Themen meistens, die ich selber in mir habe. Und das kann ich heutzutage erkennen. Und das finde ich so wichtig, dass ich sehen kann, dass niemand blöd da draußen ist oder arschig oder keine Ahnung was, sondern dass das mir einfach was zeigen will. Und ich hatte dann im Arbeitsumfeld noch eine massive Situation, da ging es um Machtausübung und zwar um sinnlos ausgeübte Macht, Kontrolle. Und das Thema kannte ich auch aus meiner Kindheit. Also mein Vater war sehr machtbesessen, ja, also. Und ich verabscheue das noch immer, dieses Machtgehabe, ja.
Wenn sie negativ genutzt wird, ne?
Genau,
Wenn
dieses
Macht negativ
genau,
eingesetzt wird.
sinnlos ausgeübte Macht, die meine
Ja.
ich. Nicht die Eigenermächtigung, sondern die sinnlos ausgeübte Macht über andere Menschen. Und dann zu sehen, wie die anderen Menschen sich teilweise wegducken, überangepasst sind, freundlich sind zu dem, damit sie bloß nicht in seinen, keine Ahnung
Naja.
was, reingeraten. Richtig. Und auch das auszuhalten. Es ist ja jeder in dem Umfeld auch erwachsen. Ich kann die ja nicht alle retten. Ja, es hat mit mir was gemacht zum einen. Und zu sehen, dass andere kuschen, das macht aus bestimmten Gründen auch was mit mir. Da darf ich noch üben. Da kommt immer noch mal ein Thema hoch, weil ich ja immer noch im selben Job bin und der andere auch. Das ist manchmal eine Challenge. Aber wenn da was hochkommt, dann gucke ich gerne, was ist los, Anja? Was ist wirklich los? Sag's mir
Ja,
jetzt.
und man, es ist ja auch so, selbst wenn du in dem Bereich arbeitest, es wird sich immer was zeigen. Es kommt
Ja,
immer wieder
absolut.
was hoch, ne? Natürlich nicht mehr so geballt wie früher, aber es wird immer wieder was hochkommen. Wir sind Menschen, wir haben Erfahrungen, wir haben Prägungen, wir haben unsere Geschichte. Und da wäre es vermessen zu sagen, ich bin fertig. Ich habe kein Thema mehr.
Also ich gebe zu, ja, ich gebe ja zu. Es gab immer wieder Momente, wo ich mir sage, so, und jetzt habe ich es geschafft. Juhu, ich habe es gelöst. Am Arsch. Dann kam halt was anderes wieder. Aber ich glaube, damit habe ich auch meinen Frieden gefunden, dass ich einfach weiß, ja, verdammt, das ist nicht linear. Das geht in Wellen, aber es geht nicht mehr in Zickzack. Also es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir einfach nur gewünscht habe, dass es nicht dieses massive High und das massive Low gibt. Also im Moment ist es mehr so die Wellen. Und das finde ich schön. Das finde ich
Das
schön.
muss
Ich
auch
weiß, es
wellig
gibt
sein, sonst bist du tot.
ganz
Wenn
richtig.
alles
Sehr guter
glatt,
Hinweis.
oder dann lebst du nicht.
Das ist ein guter Hinweis, ja. Aber dieses, es gibt immer noch Tage, Phasen, in denen es mir auch nicht gut geht. Aber ich bin ja auch ein Mensch, ne? Ich
Ja.
bin ja keine, ich bin ja nicht mehr abgeschnitten. Ne? Es
Ja.
ist so. Dieses, es darf alles da sein. Auch wenn ich das eine manchmal nicht so gerne habe, trotzdem weiß ich, dass es in dem Moment eben so sein soll. Ohne mich da rein zu, mir fehlt das Wort, reinzusteigern. Also um da also noch tiefer und tiefer zu graben und noch tiefer graben, das mache ich halt nicht mehr.
Ja, das kann einen natürlich dann auch irgendwann mal an die Grenzen bringen, wenn du immer hinterfragst, immer gräbst, immer guckst, immer machst, ja. Ich sag mal, es muss auch mal eine Zeit geben, wo du das einfach verinnerlichst, was du gerade über das Leben gelernt hast, ne? Dass du es auch
Ja.
umsetzen kannst, dass du merkst, boah, ich lebe noch, anstatt mich permanent mit meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist auch immer so ein schmaler Grat, ne? Es einfach auch mal sein zu lassen und in der Zeit einfach mal zu leben, bis wieder was Neues
Ja.
hochkommt. Und dann kannst du
Ja.
dich ja wieder damit beschäftigen, ne?
Ja.
Sag mal, Anja, wir kommen jetzt auch schon fast zum Schluss. Was würdest du denn den Hörern mit auf den Weg geben, die eine ähnliche Geschichte haben wie du? Gibt es da so einen Ratschlag oder irgendwas, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, der sich jetzt so auf den Weg der Veränderung macht? Also der jetzt auch noch in dem Muster feststeckt, in dem du bist vielleicht, also in dem du warst vielleicht.
Ja.
Und ja, was würdest du dem raten?
Also fast schon das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, es ist nicht linear. Also wenn jetzt wieder irgendwas in deinem Leben sich zeigt, dann heißt das nicht, dass du versagt hast oder dass alles, was du dir vorher aufgebaut hast oder wo du vorher gut durchgekommen bist, dass das jetzt alles hinfällig ist, sondern das ist das Leben. Das ist Leben. Ja, also das gibt kein geradliniges. Es gibt immer mal so ein paar Ecken und Kanten und mein Diamant hat ja auch Ecken und Kanten, ne?
Ja, und es gibt auch nicht die Geschichte vom vollkommenen Glück.
Nee. Und das, wie du schon sagst, ne, dieses Gleichmäßige, wenn du nie traurig bist, wenn du wirklich nie traurig oder wütend oder sonst irgendwas bist, dann kannst du dann echt noch dein Glück genießen? Oder ist das dann, wenn es immer dasselbe ist, immer dasselbe High, immer dasselbe Hoch, weiß ich nicht, ob man das dann noch schätzen kann? Ich glaube nicht.
Ja. Also es ist natürlich so, wenn du jetzt immer in der gleichen Position bist, dann bist du natürlich auch immer in der gleichen Komfortzone, ne? Da fühlst du dich auch sicher. Das gibt dir ja auch eine gewisse Form von Sicherheit, sich in dieser Ebene zu bewegen. Und wenn es hoch und runter geht, dann wird es halt manchmal auch ein bisschen ungemütlich. Ja? Es wird schön, es wird ungemütlich, es wird schön, es wird ungemütlich. Und das birgt natürlich auch wieder Herausforderungen, die dir dann das Leben zeigt. Aber im Prinzip ist es doch so, so wie ich das jetzt zusammenfassend sagen kann, selbst wenn du in deiner Kindheit gelernt hast, dich anzupassen und dich zurückzuziehen und vielleicht auch gelernt hast, dich abzuschneiden, weil du dich selber nicht mehr wahrnimmst, dann ist doch die Quintessenz davon, dass es im Nachgang jeder wieder lernen kann, sich zu fühlen, sich zu spüren, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen anzunehmen
Ja.
und ja, einfach die traurigen und die glücklichen Momente genauso anzunehmen wie das Leben. Ja.
Ja, also da ist mir gerade noch eingefallen, weil du das so schön gesagt hast. Ich würde sagen, Veränderung ist immer möglich, wirklich.
Ja.
Also es ist wirklich, wie du schön, ne, so heißt es ja, scheiß auf deine Kindheit. Es ist wirklich fast egal, wie deine Kindheit war oder welche Herausforderungen du hattest, wie schwierig. Irgendwann liegt es dann in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Da kommt niemand aus dem weißen Pferd und rettet dich, sondern es geht einfach darum, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und zu wissen, Veränderung ist möglich. Manchmal tut es auch ein bisschen weh tatsächlich, aber möglich ist alles. Möglich ist alles.
Danke, Anja. Dann
Ja.
lassen wir das
Ja.
auch als Schlusswort. Das ist ein wunderschöner Satz zum Ende. Ich danke dir von Herzen für das tolle Podcast-Interview und wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
Danke, Nicole.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.